Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, gestatten Sie mir, Ihnen eine kleine Geschichte hinführen zu dieser Predigt aus meinem familiären Kontext zu erzählen. Meine Mutter, eine sehr handfeste Frau, hat immer wieder bis zum heutigen Tag folgenden Satz in unserer Familie zu uns, aber auch zu allen möglichen Nachbarn und Bekannten gesagt. Immer wieder so formuliert: Ich habe 3 Kinder auf die Welt gebracht. Alle 3 habe ich Theologie studieren lassen. Sie sind alle Pastoren geworden. Glücklicherweise hat mein Mann einen anständigen Beruf gelernt. Damit wollte meine Mutter nicht zum Ausdruck bringen, dass Theologie etwas nicht Ehrenwertes wäre. Und die hat das alles möglich gemacht, hat dafür gearbeitet und wirklich alles gemacht, sich krumm gemacht, damit die 3 Kinder studieren konnten. Was sie zum Ausdruck bringen wollte, ist halt, von der Theologie hat man so wenig Handfestes, nicht? Also mein Vater, der hat Werkzeugmacher gelernt. Und als Werkzeugmacher, da kann man nur mit Metallen umgehen, da hat man handwerkliches Geschick. Und wenn Sie ein Haus besitzen, da wissen Sie, was meine Mutter gemeint hat. Wenn Sie Theologe sind, da haben Sie am Haus überhaupt nichts davon, wenn Ihr Ehemann Theologie studiert hat. Aber wenn der einen vernünftigen Beruf gelernt hat, Schlosser oder Werkzeugmacher, dann kann der mal was reparieren und dann ist das was Handfestes. Das wollte sie zum Ausdruck bringen. Also mein Vater hat einen richtigen Beruf gelernt, Werkzeugmacher, damals in den 50er Jahren, 3,5 Jahre noch Lehre gemacht. Und jetzt komme ich zum Thema. In unserem Keller, da standen alle möglichen Lehrstücke von ihm. Also sie mussten früher so richtig, so, ich weiß nicht, wie das heute ist, so von Pike auf den Beruf lernen halt, nicht? Da wurde gefeilt und gesägt und all diese Metallbearbeitung. Unter anderem war da so ein Würfel, den habe ich immer noch vor Augen, da hat er mir immer gezeigt, da hat er eine ganze Woche dran arbeiten müssen, hat er mir erzählt, wie aus einem riesen Metallstück auf so einer Platte so ein Würfel feilen musste. Und ich konnte das nie glauben, dass mein Vater sowas Tolles dahin gebracht hatte. Das war so ein Lehrstück. Und da hat er immer wieder erzählt, wie er da wirklich gelernt hat, in dieser Woche richtig mit der Feile umzugehen. Das war sein Lehrstück, was er abliefern musste, aber da hat er richtig was dran gelernt. Jetzt bin ich ja, wie gesagt, Theologe, habe keinen handwerklichen Beruf gelernt und demzufolge habe ich auch im Keller nicht solche Metalldinge stehen. Aber der Herr hat mir trotzdem Lehrstücke geschenkt. Und ein so ein Lehrstück, das habe ich Ihnen und euch heute Morgen mitgebracht. Ein Lehrstück, an dem wir lernen können, was es heißt, Jünger zu sein, Nachfolger zu sein. Da kann man ganz wichtige Dinge immer wieder neu lernen. Und das Lehrstück, was ich uns vortragen möchte als Predigtext, steht in Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 19. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen, nahm Speise zu sich und stärkte sich. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses teuerwerte Wort, das du uns heute Morgen gibst. Ein Wort, in dem wir so viel für unsere Jüngerschaft lernen können. Wir werden es aber nur dann verstehen, begreifen und annehmen können, wenn du selber uns deinen Segen für die Betrachtung dieses Wortes schenkst. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben, ein Lehrstück für Jünger. Und wir wollen an drei Dingen etwas lernen für unsere Jüngerschaft. Erstens die Entfernung des Saulus, zweitens die Erwählung des Saulus und drittens die Erkenntnis des Saulus. Im Verlauf der Predigt wird Ihnen klar werden, warum diese Dinge für uns zu lernen sind. Als erstes die Entfernung des Saulus. Da wird jemand in den Dienst gestellt für Jesus, der unglaublich weit weg ist. Also der hat sich bisher in keinster Weise irgendwie in der Gemeinde bewährt. Also dass der jetzt irgendwelche Dienste gemacht hätte, wie die Diakone, oder dass der irgendwelche Predigten gehalten hätte. Nein, der hat sich überhaupt nicht bewährt im Dienst. Ganz im Gegenteil. Das ist der ärgste Feind, den die Christen damals hatten. Ist jemand, der ganz großen Spaß daran gehabt hat, so sagt die Bibel, Christen umzubringen. Und nicht nur, dass er Christen umgebracht hat, er hat auch Christen gefoltert. Er erzählt davon. Und nicht nur, und das ist vielleicht das Schlimmste, was er getan hat, wo man sagen kann, was gibt es denn Schlimmeres als Töten? Er berichtet davon in Apostelgeschichte 26, dass er Christen auch dazu gezwungen hat, zu lästern, Gott zu lästern. Ich denke immer so, als er dann zum Glauben gekommen ist und verstanden hat, was er Furchtbares getan hat, das ist dann so mein Ansatz, das ist die Triebfeder für ihn gewesen, der Stachel im Fleisch, von dem er immer wieder spricht, nicht, der ihn zu solchen gewaltigen Taten hat fähig gemacht. Und Gott sieht das, Jesus sieht das, der sagt auch, das ist mein auserwähltes Werkzeug. Also der ist meilenweit weg von Jesus Christus, ganz, ganz weit weg. Verfolger der Gemeinde. Und doch kommt der zum lebendigen Glauben. Und was ist das für ein Gläubiger geworden? Nicht? Wir wissen um all die Briefe, die heute im Neuen Testament stehen, wie Gott wirklich das wahrgemacht hat, wie Gott durch ihn seinen Namen vor Könige und vor die Heiden und vor die ganze Welt gebracht hat, wie er ihn gebrauchen konnte. Jemand, der ganz weit weg war, wo die damaligen Christen auch gesagt haben, der nicht, das wird ja deutlich, das wird ja ausführlich erzählt und deshalb hat das auch so eine Bedeutung, deshalb müssen wir da schauen, nicht? Der Hananias, ein treuer Christ, ein Jünger, als der hört, was der für einen Auftrag kriegt, da meint er, Gott erstmal zu erklären zu müssen, was das für ein Kaliber ist, dieser Saulus. Also, Herr, da scheint ein Fehler vorzuliegen, so nach dem Motto, ich habe von dem gehört, das ist ein ganz übler Finger, den nicht. Und dann kriegt er von Gott die entsprechende Antwort, Jesus sagt ihm, den kenne ich und genau den habe ich mir rausgesucht, noch bevor er im Mutterleib war. Ich habe ihn auserwählt. Egal wie weit er weg ist, mit dem kann ich richtig was anfangen. Und dann geht auch der Hananias hin und überwindet die Entfernung. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie lange Hananias gelebt hat, dürfte dann auch noch miterleben, was dieser Saulus, der dann später Paulus hieß, alles getan hat. Warum ist das ein Lehrstück für uns als erstes nun mal? Dass wir lernen dürfen, dass gerade Leute, die ganz, ganz weit weg sind aus unseren irdischen Maßstäben, von Gott noch nicht aufgegeben sind und von Jesus vielleicht ganz dringend gebraucht werden. Und vielleicht habt ihr hier so Leute in eurer Bekanntschaft und in eurer Verwandtschaft, wo ihr sagt, also mit meinem Nachbarn, da spreche ich noch gerne über den Herrn Jesus, und auch mit meinen Kindern und Enkelkindern, aber der, mein Arbeitskollege oder mein Onkel, der ist so weit weg, den habe ich schon abgeschrieben und deshalb erwähne ich in dessen Gegenwart gar nicht mehr den Namen Jesus. Das sollen wir niemals tun. Wir dürfen hier auf Erden keinen Menschen abschreiben, egal wie weit weg der ist. Niemand ist so weit weg von Gott, egal was er getan hat, dass die Liebe Jesu ihn nicht erreichen kann. Und da wollen wir nicht drüber urteilen, wo Gott nicht Menschen erreichen kann. Ich möchte euch dazu eine ganz praktische Geschichte mit erzählen, die ich vor 3 Wochen im Spiegel gelesen habe. Übrigens, ich habe diese Geschichte, glaube ich, 20 Kopien dabei, die könnt ihr nachher nachlesen, passt gut zum Volkstrauertag heute, zu beschrieben mit einem Artikel Sühne, was wirklich die Liebe Jesu Christi machen kann an Sühne. In dem Artikel geht es um eine Begebenheit in Liberia. In Liberia hat es von 1990 bis 2001 einen furchtbaren Bürgerkrieg gegeben. Mit 100.000 Toten, Vergewaltigungen, Massenvergewaltigungen, Vertreiben, ganz, ganz furchtbare Geschichte. Und da gab es keine staatliche Gewalt mehr, da gab es nur so Warlords. Und irgendwann zum Ende dieses Bürgerkrieges hin, wo der wieder neu aufflacht, da haben sich in Monrovia, in der Hauptstadt, Christen getroffen, und zwar die Leiter der christlichen Gemeinde, und die haben gesagt, wir müssen zu diesen verdammenswerten Warlords hingehen und wir müssen versuchen, die zu Jesus zu bringen. Eine andere Chance gibt es nicht, damit dieses Land befriedet wird. Da müssen die, die die Verantwortung tragen, die müssen zu Jesus. Hier hilft keine Politik, hier muss nur der Heilige Geist, und wir müssen das weitergeben. Und dann haben die gelost, dann haben die ausgelost, wer zu welchem Warlord hingeht. Und da war der Bischof von Monrovia, Kun Kun, der kriegt das furchtbarste Los überhaupt. Er kriegt das Los von einem Mann, der heißt Milton Blahis. Und dieser Milton Blahis, der hat einen Kampfnamen gehabt in Monrovia, der hieß General Butt Naked. Das heißt, ist ein bisschen schlimm das Wort, Nacktarsch. Das klingt lustig, aber dieser Mann ist als Führer seiner Miliz nackt, nur mit einer Machete bewaffnet und mit Turnschuhen angezogen, durch Monrovia über Jahrzehnte gelaufen. Und hat da Furchtbares getan. Der hatte Tausende persönlich umgebracht. Wenn Sie den Artikel lesen, das ist ein furchtbarer Artikel, was dieser Mann getan hat. Und zu dem geht er jetzt hin. Und er sagt sich, das werde ich vermutlich nicht überleben. Und der lässt ihn sogar vor. Also die Milizen lässt ihn vor. Und dann geht dieser Bischof hin und sagt diesem furchtbaren Schlechter, der hat dann später zugegeben, dass er vermutlich etwa 20.000 Menschen selber eigenhändig umgebracht hat. Der geht zu dem hin und erzählt ihm, dass alles, was er macht, falsch ist, dass er die Liebe Jesu braucht und dass er bekehrt werden muss. Als er das erste Mal das hört, geht dieser General Butt Naked hin, nimmt seine Pistole und schießt seinem Leibwächter beide Knie kaputt, aus Strafe dafür, dass er den Bischof vorgelassen hat. Weil er sich so geärgert hat, hat er seinen Leibwächter dafür bestraft. Aber der Bischof kommt weiter, immer wieder zu ihm hin, und dieser Mann bekehrt sich. Der bekehrt sich, kommt zum lebendigen Glauben. Und er wird Priester. Dann gibt es in Liberia Frieden und es gibt eine Amnestie. Eine Amnestie, wo egal was passiert ist, alle Verbrechen getilgt werden. Aber dieser Mann geht jetzt hin, dieser Milton Blahis, und versucht alle Opfer aufzusuchen, denen er so vieles Leid angetan hat. Das wird berichtet in diesem Artikel, und es ist interessant, wenn der Spiegel berichtet, wie ein ehemaliger Warlord zu seinen Opfern hingeht, Menschen, die er vergewaltigt hat, deren Mütter und Väter er mit der Machete getötet hat, und die um Vergebung bittet. Das ist ein unglaublicher Artikel, also sehr lesenswert. Ich habe übrigens beim Spiegel angerufen, ich durfte den kopieren, ihr dürft euch gerne die Kopien mitnehmen, also wir machen hier nichts illegal. Das ist ein toller Artikel halt, nicht? Aber nicht der Artikel ist toll, sondern das, was da passiert. Da ist einer ganz weit weg gewesen. Ein furchtbarer Schlechter, schlimmer kann man sich sein, der doch davon berichtet, wie er von Dämonen beherrscht war, das sagt dieser Mann da drin. Die Redakteure können damit nicht umgehen im Spiegel, aber der dann zu Jesus findet und ganz anderer wird. Und der sein Heil gefunden hat und der nun auch versucht, einfach Vergebung zu leben. Also eine wahnsinnige Sache. Aber das hat mir auch nochmal deutlich gemacht, diese Geschichte, so schlimm das ist, was der getan hat, auch der konnte von Jesus erreicht werden. Und wenn der erreicht werden konnte, dieser General Butt Naked, und wenn Saulus erreicht werden konnte von der Liebe unseres Herrn Jesus Christus, so dürfen wir wissen, es gibt niemanden, den der Herr nicht erreichen kann. Wir können uns das manchmal nicht vorstellen, aber der Herr kann. Und der Teufel ist es, der uns dann einreden will, so nach dem Motto, dann fangen wir nämlich an zu urteilen über die Menschen, ja, der nicht. Und dann geben wir dem nicht das Evangelium, aber vielleicht hatten wir die Aufgabe, wie Hananias hinzugehen und so jemanden zu erreichen, oder wie dieser Bischof Kun Kun, der durch die Weitergabe des Evangeliums dafür Sorge tragen konnte, dass jemand, der ein ganz furchtbares Leben geführt hat, dass der zum lebendigen Glauben findet und dass der segensreich wirken kann. Das kann man lernen einfach, dass an dieser Entfernung des Saulus, dass wir niemanden aufgeben wollen und dass jeder auch noch eine Funktion im Reich Gottes haben kann. Aber wir wollen das nicht nur lernen für die Menschen, die uns anvertraut sind oder Menschen in unserem Umfeld leben und Jesus nicht kennen. Wir wollen das auch für unsere eigene Sündhaftigkeit lernen. Denn das erlebe ich immer wieder auch in der Seelsorge, dass da Brüder und Schwestern sind, die in dem Leben schlimme Dinge entweder getan haben oder auch momentan noch in Sünde gebunden sind und sich dann so selber einreden, so nach dem Motto, ja, oder einreden lassen vom Widersacher, ja, ich bin so weit weg vom Herrn, also mit mir kann er gar nichts anfangen. Und die dann nicht in den Dienst treten, irgendeine Aufgabe annehmen, weil sie entweder zu faul wären oder weil sie keine Lust hätten, sondern weil sie so ernsthaft sind, weil sie denken, sie seien es nicht wert. Ich habe mal einen Pastor, den ich vorher gar nicht kannte, der hat mich aufgesucht, das war noch in der alten Gemeinde, der eine große Gemeinde leitete halt nicht. Der war kurz davor, seinen Dienst hinzuschmeißen, weil er mit seiner eigenen Sündhaftigkeit nicht klarkam. Und der Widersacher hat ihn richtig gepiesackt, so nach dem Motto, du bist der letzte Drecksack. Und er konnte gar nicht mehr sehen, wie das Blut Christi wirklich einfach ihm helfen konnte. Nicht? Der stand daneben und war da total verzweifelt drüber, hat sich selbst in so eine Entfernung von Jesus hineingebracht, dass er meint, er könnte keinen Dienst mehr tun. Da durfte ich dem erzählen von Saulus, habe dem auch gesagt, Mensch, wenn Saulus gebraucht werden konnte von Jesus, dann kannst du das auch. Und das möchte ich dir auch nochmal zu sagen für deinen Dienst. Vielleicht gibt es ja heute Morgen Geschwister unter uns, die so denken, eigentlich ob meiner Dreckigkeit, ob meiner Sündhaftigkeit bin ich es eigentlich gar nicht wert. Und da werden schon wieder die Handbremsen angezogen. Nein, wir sind alle dreckig und sündhaft. Wir haben vollkommen recht, wir waren es eigentlich alle nicht wert. Aber wenn das Blut Christi über unsere Sünden kommt, dann sind wir rein und dann ist es getilgt. Dann dürfen wir immer wieder neu in den Dienst treten. Deshalb möchte ich dir Mut machen, dass du das lernst an dem Beispiel des Paulus, an dem Saulus. Dass du weißt, egal was in deinem Leben passiert oder noch passieren wird, du bist immer gerufen, Dienst zu tun. Und unter dem Schutz und unter dem Segen des Blutes Christi kannst du das machen. Und da wirst du niemals zu weit entfernt von dem Herrn sein. Das ist das Erste, was wir lernen dürfen an der Entfernung des Saulus. Erstens, dass wir keinen Menschen aufgeben wollen, egal wie weit er weg ist, und dass wir uns immer wieder auch bemühen wollen, gerade den ganz weit Entfernten nachzugehen. Und zum Zweiten, dass wir das lernen wollen einfach, dass wir niemals zu sündig sind halt, sondern dass der Herr uns immer wieder reinigen kann. Ein Zweites wollen wir lernen an diesem Lehrstück für Jünger, nämlich die Erwählung des Saulus. Nicht nur Erwählung des Saulus, auch die Erwählung des Hananias, nicht? Auserwählte Werkzeuge, auch der Hananias, nicht? Der kriegt ja, Saulus kriegt ja eine Vision gezeigt, in dem der Hananias schon auftaucht. Nicht? Das wird ganz deutlich hier gesagt. Und Gott wählt eben auch den Hananias aus, damit er eben dem Saulus die Hände auflegen kann, damit er ihn zurüsten kann, damit er ihn taufen kann. Er soll etwas tun, der Hananias, was ganz Großartiges. Er will das erst nicht, also er wehrt sich ja dagegen, sagt, den nicht, der ist zu weit weg. Und dann macht das doch. Ich denke mir, wenn der Ananias jetzt in der Ewigkeit auf das sieht, da wird er sich vermutlich freuen über diesen großartigen Dienst, für den er auserwählt war, das am auserwählten Saulus zu tun. Nicht? Was ist das für ein Dienst, den er da getan hat, dass er dieses Werkzeug Gottes ein Stück weit zurüsten konnte. Aber was ist das auch für ein gewaltiges Werkzeug dieser Apostel Paulus, nicht? Wenn man seine Briefe liest und wenn man sieht, welche Vollmacht der Herr ihm da gegeben hat, wenn man liest in der Apostelgeschichte, wie der Dinge getan hat, nicht? Wie der gepredigt hat, aber auch wie er vollmächtig Taten gemacht hat, nicht? Ein auserwähltes Werkzeug. Und das sagt dieser Text ganz deutlich, geh hin, sagt ja Gott zu Johannes, er ist mein auserwähltes Werkzeug. Und das Tolle ist, dass nicht nur Saulus auserwählt ist, dass nicht nur der Hananias auserwählt ist, dass nicht nur die 12, die Jesus nachgefolgt sind, auserwählt waren, sondern dass jeder, der den Heiligen Geist hat, auserwählt ist. Johannes 15, etwas weiter, als wir es eben als Evangelium gehört haben, da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Wir sind nicht aus eigenem Entschluss bei Jesus, das spielt auch eine Rolle im Zweiten. Aber das Erste ist die Erwählung durch den allmächtigen Gott. Oder in Epheser 1 heißt es, denn in ihm, also in Jesus, hat uns Gott erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns auch dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist das, was wir an diesem Text lernen dürfen. Jünger Jesu, also die, die Jesus nachfolgen und ihm dienen, die sind auserwählt. Die, die den Heiligen Geist haben, sind auserwählt und auch vorherbestimmt. Das ist etwas, wo die Bibel ganz eindeutig ist, wo aber viele Christen mit Schwierigkeiten haben. Es gibt eine Erwählung und es gibt auch eine Vorherbestimmung. Die Erwählung und der Vorherbestimmung sind im Griechischen zwei unterschiedliche Begriffe, die aber eine ganz große gemeinsame Schnittmenge haben. Die decken ganz vieles ab in dem, was sie bedeuten, sind aber nicht ganz deckungsgleich. Erwählung meint vor allen Dingen in der Bibel immer wieder den Dienst. Und die Vorherbestimmung meint einmal das Thema Heiligung, aber vor allen Dingen auch die Vorherbestimmung zum ewigen Heil wie zur ewigen Verdammnis. Ich predige heute nicht über Vorherbestimmung, sage das aber an dieser Stelle auch nochmal ganz deutlich. Es ist so, die Bibel sagt das, alle Menschen sind vorherbestimmt. Die Bibel sagt aber auch, und das ist das andere, dass jeder Mensch einen freien Willen hat. Und das haben Sie vielleicht schon mal erlebt, wenn Sie irgendwo ein Hauskreuz haben. Irgendwann, früher oder später, kommen Sie zu dieser Frage, wie ist es denn jetzt nicht? Gibt es den freien Willen, dass der Mensch frei entscheiden kann, ob er zu Gott gehören kann? Oder ist alles von Anbeginn der Zeiten vorherbestimmt? Und die Wahrheit ist nicht das Entweder-Oder, sondern das Sowohl-als-Auch. Das ist die biblische Wahrheit. Und da sagen wir, das kriegen wir doch gar nicht übereinander. Aber das ist eben tatsächlich biblische Lehre. Ganz viele Dinge der Bibel, ganz vieles, was wichtig und zentral ist, das können wir nur beschreiben, aber menschlich nicht verstehen. Also denken Sie an die Trinität. Gott ist einer und doch ein Dreifacher, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das kriegen wir mit unserem dreidimensionalen Denken nicht hintereinander. Und genauso ist es bei Erwählung und Vorherbestimmung. Das hat Gott getan. Er hat uns erwählt. Und trotzdem können wir dazu noch Nein sagen. Diese beiden miteinander nicht kompatibel zu machenden Pole hier in dieser Welt, die müssen wir immer wieder festhalten. Da darf man sich gerne Gedanken drüber machen. Das ist auch wichtig, dass man darüber spricht. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen in dieser Predigt. Aber wichtiger als sich darüber Gedanken zu machen, wie es denn jetzt ist, so theoretisch, ist, dass wir unsere Erwählung auch leben. Nicht? Also man kann trefflich da mit Theologen zusammensitzen oder im Hauskreis mit anderen Christen und darüber diskutieren, wie ist es denn jetzt, wie ist man erwählt, einfache Prädestination, doppelte Prädestination. Und da kann man theoretisch drüber philosophieren, da kann man sich auch trefflich drüber streiten, gar keine Frage. Wichtiger aber ist, dass das, was uns die Bibel sagt, dass wir das auch praktisch umsetzen in unserem Leben. Und jetzt bezogen auf die Erwählung, auf die Vorherbestimmung, dass wir das auch leben als Christen, das dürfen wir daran lernen. Und darum soll es heute Morgen gehen, um die Erwählung. Saulus ist erwählt und als der erwählt war, der spielte alles, was vorher war, für den überhaupt keine Rolle mehr, da hat er wirklich seine Erwählung gelebt. Und das möchte ich euch auch sagen, die ihr zu Jesus gehört, die ihr den Heiligen Geist habt, die ihr wiedergeboren seid, ihr seid das nicht aus eurem eigenen Antrieb, ihr seid erwählt vom allmächtigen Gott in Jesus Christus. Und wenn man das weiß, wenn einem Gott das offenbart hat, dann gibt das ganz viele Dinge für die Nachfolge. Als erstens ist das mal wichtig für eine Legitimation. Übrigens, wenn hier ein Pastor eingeführt wird oder ein Mitarbeiter, nicht, dann müssen die alle hier vorne hin sich stellen, dann wird eine Gemeindeordnung vorgelesen bei uns. Bist du fest davon überzeugt, dass Gott dich in dieses Amt geführt hat? Hier tritt niemand das Amt an in St. Martini, weil er sagt, das ist so eine Spitzenstelle, die ist so gut dotiert oder da ist so eine gute Akustik in der Kirche oder die Orgel klingt so gut. Hier treten nur Leute den Dienst an, die wirklich davon hundertprozentig überzeugt sind, dass Gott sie in dieses Amt geführt hat, dass Gott sie erwählt hat. Deshalb bin ich hier. Und das ist wichtig für meinen Dienst. Das ist das wirklich die Grundlage. Also wenn ich hier aus eigenem Antrieb wäre oder ich müsste gucken, dass ich euch zum Gefallen irgendwas tue, ja, dann wird Pastoren sein eine ganz schwierige Geschichte. Da gibt es ganz viele Krisen. Aber man weiß, ich bin hier an dieser Stelle, nicht weil mich ein Konvent gewählt hat oder weil ein Schriftführer da noch ein paar Worte salbungsvoll gesagt hat mit Einführungsgottesdienst und sowas. Ich bin hier, weil mich der allmächtige Gott hier hingestellt hat. Dann habe ich eine ganz andere Autorität und dann kann ich auch mit Problemen ganz anders umgehen. Nicht? Da muss ich mich nicht grämen darüber, weil die Gemeinde mal nichts funktioniert und mir nicht all die Liebkosungen gibt, die ich gerne hätte, sondern zu sagen, das spielt ja keine Rolle. Ich bin hier, weil ich Stellungsbefehl vor unserem Herrn und Gott habe. Und das gilt nicht nur für mich als Pastor so, dass ich das jetzt hier so arrogant von der Kanzel runter predige. Nein, das gilt auch für euch so. Wisst ihr, wenn ihr irgendwo Zeugendienst tut in eurer Familie, auf so einem Fest, das kennt ihr ja alle Situationen, nicht? Da sind sie alle beieinander und da wird man weiß, wie wieder geredet und sonst was, nicht? Und ihr gebt ein Zeugnis von Jesus halt, nicht? Und dann auf einmal ist die Stimmung nicht so und dann werdet ihr angegriffen und du mit einer Sektiererei und weiß der Kuckuck alles was, nicht? Dann dürft ihr wissen, nicht? So, wenn ihr dann so ein bisschen angefochten seid, das tut ihr in der Autorität Jesu Christi. Wenn der euch das dann gegeben hat, in diesem Moment zu sprechen, dann seid ihr da nicht aus eigenem Antrieb. Wenn ihr den Namen des allmächtigen Gottes bezeugt, nicht, dann seid ihr als seinen Nachfolger da. Und hat man alles Recht, nein, da hat man alles Pflicht, die so zu tun. Auch wenn da die Stimmung mal ein bisschen quer hängt. Nicht? Das ist wichtig, dass man diese Legitimation hat. Das ist auch wichtig, wenn einer Kindergottesdienst hat. Nicht? Das ist wichtig, wenn einer Kirchdienst hier tut. Nicht? Egal welchen Dienst ich tue im Reich Gottes. Ich tue es nicht für einen Pastor, nicht für einen Vorstand, nicht um irgendwie Menschen zu gefallen, sondern ich bin legitimiert vom allmächtigen Gott. Da hat man ein ganz anderes Kreuz, nicht? Da hat man eine ganz andere Herangehensweise. Da kann man auch mit all den Niederschlägen und Nackenschlägen, die es immer wieder gibt in Gemeinden und auch halt leben. Das ist wichtig. Ist übrigens auch wichtig, das Nächste aus so einer Erwählung, dass das eine besondere Ehre ist. Das müssen wir auch lernen und leben. Was ist das für eine Ehre? Ich sage das jetzt wirklich, eine Ehre, dass ich auf dieser Kanzel Dienst tun darf. Ich darf euch heute Morgen das Wort Gottes sagen. Ich weiß nicht, wie viele von euch heute schon die Hände für mich gefaltet haben und haben gebetet, dass der Herr mir seinen Geist geben darf. Ich darf hier etwas tun, was Ewigkeitswert hat. Ich darf am Wort Gottes arbeiten. Das ist eine Ehre. Normalerweise, wenn man das wirklich verstanden hat geistlich, müsste ich richtig Geld bringen, damit ich diesen Dienst tue. So eine hohe Ehre ist das. Nicht, dass ich noch Geld bekomme dafür. Nein, das ist eine Ehre. So wie es eine Ehre ist für jeden Fußballer, wenn irgendwann der Bundestrainer sagt, du bist berufen und darfst hier bei uns in der Nationalmannschaft spielen. Das ist eine Ehre. Und nicht nur die Ehre, Pastor zu sein. Es ist auch eine Ehre, wenn man im Kindergottesdienst mithilft, wenn man an der Orgel spielt, wenn man am Gemeindebrief mitarbeitet, egal welchen Dienst man tut. Wenn du in deiner Schulklasse, an deinem Arbeitsplatz, an deiner Uni, wo auch immer du stehst, in deiner Nachbarschaft, den Namen des Herrn Jesus Christus bezeugst, das ist eine unglaubliche Ehre, die dadurch zuteil wird. Das ist was Tolles. Und dieser Ehre entsprechend wollen wir uns auch immer wieder benehmen, nicht? Wenn uns Gott die Ehre gibt, dass er uns erwählt, seinen Namen vor Menschen zu tragen, dann wollen wir auch so leben. Das sollen Menschen an uns abgucken, dass wir wirklich dann auch vorbildlich leben. So wie die Nationalspieler, nicht? Denen wird ja dann auch nicht nur gesagt, wie sie zu trainieren haben, die kriegen auch gesagt, wie sie in der Öffentlichkeit sich aufzuführen haben, nicht? Einer, der die Ehre hat, das Evangelium weiterzugeben, einer, der die Ehre hat, die Orgel in St. Martini zu spielen, einer, der die Ehre hat, einen Gemeindebrief zu schreiben, einer, der die Ehre hat, am Nachbarzaun den Nachbarn von Jesus zu erzählen, nicht? Der kann nicht am nächsten Tag den Nachbarn übers Ohr hauen und kann den, was weiß ich, bei irgendeinem Geschäft übers Ohr hauen. Der kann nicht hingehen und kann sagen, ich kann hier lügen und betrügen bei meiner Steuererklärung. Nicht, das wird meinem Amt nicht gerecht, zu dem ich erwählt worden bin, halt nicht. Also wenn ich dieses Amt ertrage, halt, dass ich erwählt bin, Diener und Nachfolger Jesu Christi zu sein, dann will ich in dieser Ehre auch leben. Und Erwählung ist nicht nur etwas, was uns legitimiert, was uns eine große Ehre schenkt, die wir nachzuleben haben. Das ist auch unglaublich tröstend. Wisst ihr, wenn ihr erwählt worden seid, von Jesus Christus ihm zu dienen, dann werdet ihr das erleben, dass der Widersacher euch angreift. Auf ganz unterschiedliche Weise, nicht? Also das ist ganz pervers. Manchen geht er an die Kinder und Enkelkinder, bei anderen ist es die Ehe, die kaputt geht. Das ist Wahnsinn, was man denkt, was der Widersacher tut, was geistlich abläuft. Aber das Tolle ist, dass über allem der Herr sitzt. Wir verstehen so ganz viele Wege nicht. Und lest mal die Geschichte vom Apostel Paulus, wie er im Knast gesessen hat, wie er ausgepeitscht wurde. Was der für Wege gegangen ist, da kann man auch sagen, auserwähltes Werkzeug, der hätte der Herr doch einfach so machen können, nicht? Und dann wäre der immer nur mit Engeln bewacht dahergegangen, hätte er keine Probleme gehabt in jedem. Aber das hat der Herr nicht gemacht. Der musste richtig in die Tiefen gehen, bis zum Martyrium, was er leiden musste, wo er in Rom gestorben ist. Und so ist es uns auch. Je intensiver wir unserer Erwählung nachkommen, desto tiefer werden wir auch Leiterfahrungen machen müssen. Desto mehr werden wir viele Dinge nicht verstehen. Aber das Tröstliche ist, dass der, der uns erwählt hat, unseren Weg auch vorherbestimmt hat. Es gibt ein ganz tolles Wort, Römer 8, 28, aber das gilt, wie gesagt, nur für Nachfolger und Nachfolgerinnen unseres Herrn Jesus Christus. Da heißt es, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist tröstlich. Also das ist das Letzte. Wenn ich erwählt bin, wenn ich vorherbestimmt bin im Dienst, dann weiß ich, dass das Letzte immer die Verherrlichung ist. Egal was hier passiert, ich weiß, das große Halleluja für mein Leben kommt noch. Und das ist was ganz Tolles. Also Erwählung ist was ganz Wunderbares, aber man muss noch sagen, Erwählung können wir auch ablehnen. Und das ist etwas, was ich auch deutlich sagen möchte an diesem Punkt halt. Nicht der Paulus, der Saulus nimmt die Erwählung an. Auch Hananias, nach kurzem Zögern, nimmt seine Erwählung an. Aber es gibt auch Menschen, die lehnen ihre Erwählung ab. Das ist wieder das, was wir nicht verstehen. Gott hat erwählt und trotzdem können Leute ablehnen. Gott hat vorherbestimmt und Menschen lehnen ab. Heißt mal in Markus 7, Vers 30. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte. Und sie ließen sich nicht von ihm taufen. Nicht? Da ist etwas, was Gott geplant hatte, aber die Menschen verweigern es, weil sie es verachten. Und das ist etwas bei Erwählung. Nochmal, wir werden da nicht reingezwungen. Das ist kein Automatismus. Gott hat es vorherbestimmt. Aber wir müssen ein Ja dazu finden. Und ich möchte euch Mut zu machen, dass ihr eurer Erwählung zustimmt. Das, was Gott euch gegeben hat. Auch was er, wenn ihr es für den Moment nicht versteht. Und wenn ihr sagt, ich hätte es mir so gerne anders gewünscht. Wenn ihr merkt, dass Gott euch das gegeben hat, dann habt ein Ja dazu. Denen, die Gott lieben, werden in letzter Konsequenz alle Dinge zum Besten dienen. Sag nicht ich, das sagt Jesus jetzt im Mund des Apostel Paulus. Und dazu möchte ich dir an diesem Punkt, in diesem zweiten Punkt der Predigt Mut zu machen. Ich möchte noch einmal ganz deutlich sagen, du, der du den Heiligen Geist hast, du bist erwählt, wie Hananias, wie Saulus. Und ich möchte dir Mut machen, lebe diese deine Erwählung. Und ein drittes, was wir lernen können, das ist die Erkenntnis des Saulus. Der Saulus hat hier eine unglaubliche Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, die er findet. Das ist banal, aber ganz wichtig und zentral. Die Erkenntnis, er braucht die Gemeinde. Ich liebe diese Stelle in Apostelgeschichte 9. Das ist so, wie der Herr führt, nicht? Da ist der, der wie kein anderer zur damaligen Zeit Hand an die Gemeinde legt, der sie verfolgt, der sie tötet, der sie zum Verleugnen bringt. Und dann begegnet ihm der Herr, und der Herr hätte schon alles mit ihm machen können. Er ist im Herrn ja ein Kleines, er kann aus den Steinen viel bessere Zeugen machen, als alle Christen je waren. Aber der Herr sagt, der Hananias geht dahin. Und der Hananias, als einer, der der Gemeinde Jesu angehört, er muss die Hand auf den Saulus legen. Das ist notwendig. Jesus wirkt durch dieses Zeichen. Nicht? Da ist der, der die Hand an die Gemeinde gelegt hat, und dann schickt der Herr jemanden aus der Gemeinde und er legt segnend die Hand auf ihn. Und Saulus braucht die Gemeinde. Ohne diesen Hananias geht es nicht. Das kriegt er auch in der Vision deutlich gemacht. Das sagt ja die Bibel, es hätte ja auch gereicht, wenn er nur den Hananias berufen hätte. Hananias wäre hingegangen und hätte dann einem Saulus gewirkt. Nein, der Saulus kriegt das auch noch in der Vision gezeigt, dass der Saulus gezeigt bekommt, du brauchst die Gemeinde, die Truppe, die du so furchtbar verfolgt hast, die brauchst du, ganz wichtig. Dann kommt der Hananias und legt die Hand auf ihn und macht ihn sehend, rüstet ihn zu und tauft ihn auch nicht. Und das ist etwas, was wir hieran lernen können, was übrigens Paulus verstanden hat, der Saulus, nicht? Der hat es hinterher immer wieder eingehämmert, nicht? Verlass die Versammlung nicht, wie wichtig die Gemeinde ist, nicht? Das hat er gut verstanden, dieses Lehrstück, dass wir Gemeinde brauchen. Ich komme immer wieder zu Leuten, die sagen dann so, ja, Pastor Latzel, nicht? Das ist ja so, mal Pastor ist halt, nicht? Wenn die Leute es mitkriegen, dann müssen die sich irgendwie, gerade wenn die nicht im Glauben stehen, offenbaren, dass sie dann doch irgendwie gläubig sind, nicht? Sondern, also ich gehe zwar nicht in die Kirche, bin auch ausgetreten, aber ich glaube trotzdem an Gott, ja? Ich glaube trotzdem an Gott, in die Kirche gehe ich nicht. Ich frage dann immer so nachher, ja, warum gehen sie denn nicht hin? Ja, da brauche ich nicht die Sache. Und dann erkläre ich den Leuten, dass das nicht geht. Das Christsein ohne Bibellesen, das Christsein ohne Gebet und das Christsein ohne Gemeinde nicht funktioniert. Und gerade bei dem Punkt Gemeinde, da fragen die, ach, wieso das denn? Und dann erläutere ich immer, warum es denn Gemeinde braucht. Nicht? Und dann sage ich immer als erstes immer, weil wenn du zu Jesus, wenn du wirklich zu Gott gehörst, nicht, dann wirst du inkorporiert. Also wenn du den Heiligen Geist hast, dann wirst du dem Leib zugeführt als Glied der Gemeinde. Das ist ja das, was Paulus dann auch später schreibt in Römer 12, in 1. Korinther 12. Dieses Leibbeispiel, nicht, dass er sagt, wir als Jünger Jesu, wir sind nur Glieder am Leib. Und das weiß jeder, ein Glied kann nur dann existieren, wenn es am Leib ist. Wenn eins meiner Glieder ab ist, dann kann es nicht mehr lange leben. Ich habe als Student einen Ferienjob gemacht, als Hilfsarbeiter in so einer Firma. Wie gesagt, ich hatte keinen richtigen Beruf gelernt. Da habe ich Joghurtbecher gemacht. Die musste man aus so einer Maschine rausholen. Und der Vorarbeiter, als der mich dann einführte, sagte, pass auf, wenn du da reinkommst, da kannst du schon mal den Finger abstanzen. Und hat er noch so gesagt, so ein bisschen locker, also wenn der Finger ab ist, sofort in so einen Becher rein, paar Eiswürfel drauf, ins Krankenhaus, kann man wieder annähen. Aber der muss dann sofort ran, da musst du sofort ins Krankenhaus. Nicht? Das hatten die verstanden, schon ein paar Mal auch exerziert, nicht? Das wissen sie auch. Nicht? Also so ein Finger, wenn es dann ganz schnell geht, dann kann der wieder anwachsen. Aber wenn der länger weg ist, dann kann er nicht existieren. Und so ist es auch mit dem Christen. Ein Christ braucht die Gemeinde. Man ärgert sich auch schon mal in der Gemeinde, man eselt sich über die Mitbrüder, vielleicht auch am allermeisten über den Pastor, über den Kirchvorsteher. Aber ohne Leib geht es nicht. Das sagt die Bibel ganz deutlich, wir brauchen den Leib. Wir brauchen ihn aber auch dafür, dass wir dort das Wort kriegen, denn das Wort und auch das Sakrament, das können wir uns nicht selber geben. Auch am Sonntag, wie wir hier letzten Sonntag Abendmahl gefeiert haben, nicht? Ich kann das Abendmahl austeilen, aber ich kann mir selber nicht das Abendmahl geben, halt, dass mir jemand sagt, Christi Leib, für dich gegeben. Da brauche ich einen unserer Kirchvorsteher, der mir das Brot gibt und der mir den Wein reicht. Das ist ganz wichtig. Und auch für das Wort, das befreiende Wort, das können wir uns nicht selber zusprechen. Dazu brauchen wir die Gemeinde. Ich habe meinen Vorvorgänger in der alten Gemeinde, der hat eine schwere Herzoperation gehabt, da war ich damals junger Pfarrer, das war so ein gestandener Kerl, Werner Penkatzki, der ist jetzt schon der Ewigkeit, nicht? Da hatten mir die Brüder gesagt, der ist im Krankenhaus, da habe ich mir lange überlegt, rufst du den an, du kleines Licht, rufst den an. Da habe ich gedacht, komm, ist egal, rufst den an, sagst dem Wort zu. Habe den angerufen, ich sage, Werner, zack, zack, folgendes, und ich habe dir noch folgendes Wort zu geben. Da hat der am anderen Ende des Telefons angefangen zu heulen. Da hat er gesagt, ich habe so gewartet, die haben mich alle angerufen, die haben alle gesagt, wir beten für dich und alles, aber mir hat keiner ein Wort, ich habe nach einem Wort gesucht, es war kein Wort da. Nicht? Und nicht weil ich ihm das Wort gesagt hatte, aber das war so toll, hat er mir noch das mitgegeben, sagt, das befreiende Wort, das war die Sache, das befreiende Wort, das musste jemand anders sagen. Da kannst du nicht in die Bibel gehen und kannst sagen, was suche ich mir raus, bin übrigens auch großer Gegner davon, dass die Konfirmanden sagen, sucht euch mal schön selber eure Konfirmandensprüche aus. Nicht? Die kriegt ihr schön von eurem Pastor mitgegeben. Nicht? Das befreiende Wort, das braucht man jemand anderen, der es uns vollmächtig zuspricht, und dazu braucht es die Gemeinde. Und es ist wichtig, die Gemeinde, das sage ich den Leuten auch immer, der Umgang prägt, nicht? Der Umgang prägt. Wenn wir nicht in der Gemeinde sind, wenn wir nicht mit Menschen zu tun haben, die den Geist Gottes haben, dann haben wir mit solchen zu tun, die den Geist Gottes nicht haben. Und das sind ganz andere Veranstaltungen. Das sind zum Teil auch liebe Menschen, aber das ist ganz was anderes. Gestern Abend ist Bruder Bierbaum 70 Jahre alt geworden, hat eine tolle Feier gemacht, da war ich eingeladen, da bin ich gewesen. Ich hatte aber auch noch eine Yacht, wo ich gewesen war, nicht? Da bin ich auch eingeladen gewesen, nicht? Ich bin auf dieser Yachtveranstaltung gewesen beim Schüsseltreiben, das sind liebe Menschen. Aber glauben Sie mir, die 50 Leute, die da zusammengesessen haben, das haben sie gespürt. Da war ein anderer Geist als der Geist, der gewesen ist auf der Geburtstagsparty von Bernd Bierbaum zum 70. Geburtstag. Da waren nur Christen, haben auch als erstes Lied gesungen, bei dir Jesu will ich bleiben. Das ist ganz was anderes. Und da wirst du ganz anders zugerüstet. Und ich sage das auch immer wieder den jungen Menschen. Ich sage, sucht euch immer wieder Menschen, die den Geist Gottes haben. Muss niemand im Martini bleiben. Ich sage den Jungen immer, aber bleibt da, wo das Wort Gottes vollmächtig gesagt wird. Denn der Umgang prägt euch. Spurgeon hat einmal gesagt, der große Verkündiger, nichts entzündet und entflammt so sehr das Streben nach Heiligung wie der Umgang mit denen, die geheiligt sind. Ich wollte 1000-mal lieber mit einem frommen Menschen in einem dunklen Gefängnis leben, als mit einem Gottlosen in einem Schloss. Und es ist genau auch so. Deshalb brauchen wir die Gemeinde, die anderen, die auch den Geist Gottes haben, damit die uns prägen und damit wir nicht wie uns die Prägung von der Welt holen. Mit der Welt dürfen wir zusammen sein, das ist uns erlaubt. Aber mit den Brüdern und Schwestern sollen und müssen wir zusammen sein, damit wir wachsen im Glauben. Und das kann man lernen, hier eben an der Erkenntnis, die der Saulus auch ganz zu Beginn seines Dienstes geschenkt hat. Er braucht die Gemeinde, die braucht er ganz wichtig. Und die braucht der Pastor Latzel und die brauchen wir alle. Die Gemeinde, die wir brauchen, damit wir wirklich einander stärken und leiten im Glauben. Ein Lehrstück für Jünger. Ich hatte Ihnen zu Beginn der Predigt gesagt, mein Vater als Handwerker, der hatte so schöne Lehrstücke bei uns im Keller stehen. Hier haben wir auch ein wunderschönes Lehrstück für das Jüngersein. Ein Lehrstück, an dem wir erstens lernen können, dass niemand zu weit entfernt ist vom Herrn und dass wir uns auch nicht da reinbringen dürfen in so ein Denken, als wären wir irgendwann zu weit weg. Zweitens, dass wir wissen dürfen, dass wir erwählt sind als Jünger und dass wir unsere Erwählung leben sollen. Und drittens, dass die Erkenntnis des Saulus auch unsere Erkenntnis sein soll und darf, nämlich dass wir die Gemeinde, die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern immer wieder ganz, ganz dringend brauchen. Möge unser Herr und Gott diese Predigt an deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.